Meine Lieben, seien wir uns ganz ehrlich. Jeder von uns hatte schon mal die Idee, dass der liebe Gott doch bitte am Blitz hauen soll, um irgendwen zu treffen, der uns besonders auf die Nerven geht, uns verletzt hat und wo saß ich, irgendwas Furchtbares. Und das ist zunächst einmal eine wirklich verständliche menschliche Reaktion aus dem sehr, sehr einfachen Grunde, dass man ja auch sagen kann, naja, wenn der liebe Gott jetzt am Blitz hauen tat, auf den Herrn Putin zum Beispiel, dann würde dieses furchtbare Sterben da in der Ukraine enden. Also sehr, sehr menschlich verständlich. Nur, es funktioniert so nicht. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Samstag ist es und es soll ein kurzer Vorausblick sein auf den morgigen Predigttext am Sonntag Rogate. Das heißt übersetzt betet und zwar sogar in der Befehlsform. Und das ist der letzte der sechs Ostersonntage, also sechs Sonntage der Osterzeit. Aus dem einfachen Grund, weil nächste Woche ist Christi Himmelfahrt und damit endet die Osterzeit. Dieser schöne Sonntag Rogate gibt uns einen ganz, ganz genialen Predigttext vor, den ich euch jetzt nicht vorlese, sondern sehr, sehr wienerisch zusammenfasse. Wenn Sie den Originaltext lesen wollen, ganz einfach, zweites Buch Mose, Exodus, Kapitel 32, ab dem Vers 7. Also das Setting von der ganzen Geschichte ist so, Buch Exodus als Auszug. Mose hat es als Sprecher Gottes geschafft, dass der Pharao sagt, okay, jetzt sind genug der Plagen gewesen, ich lasse jetzt diese Israeliten ziehen. Und die ziehen dann, dann gibt es noch dieses letzte tolle Wunder da hier beim Schilfmeer, wo sie vor einer ägyptischen Militäreinheit, die sie da wieder zurückholen sollen, gerettet werden. Und dann stehen sie in der Wüste. Also das ist logisch, weil die Wüste, Halbinsel Sinai ist einfach eine Wüste. Und kaum sind sie draußen, zuerst einmal sind sie total froh, singen sie tolle Lieder, wow, super, cool, Gott und so, und er hat uns gerettet und so weiter und so fort. Und innerhalb kürzester Zeit passt es ihnen nicht. Sie sagen dann, na, Wahnsinn, jetzt sitzen wir da in der depperten Wüste und sind am Verhungern. Ah, dann hättest du uns doch nur nicht aus Ägypten, von den Fleischtöpfen Ägyptens weggeführt, weil dort ist uns wenigstens wirklich gut gegangen und so weiter und so fort. Dann macht Gott ein Wunder, das berühmte Manna-Wunder, das heißt, die haben dann was zum Essen. Und ja, da ziehen sie so dahin über die Halbinsel Sinai. Und auf der Halbinsel Sinai gibt es diesen berühmten Berg Gottes, den kein Mensch jemals wirklich genau findet. Aber das Katharinenkloster gibt es neben einem Berg, das ist auch ein voll cooles Kloster. Das sagt also gut, da oben war jetzt also der Berg Gottes, wo der Mose aufgestiegen ist und sich die 10 Gebote geholt hat. Jetzt ist es natürlich alles nicht so einfach. Der Mose steigt da auf und verhandelt da mit Gott und redet und dann muss man erst diese Tafeln da überhaupt einmal verfertigen, das Stein und so, das ist alles nicht so einfach. Das heißt auf gut Deutsch, unten unter dem Berg ist das Volk und der Mose kommt nicht daher und kommt nicht daher. Daraufhin denken sie, sie sind Gott verlassen. Das darf man nicht vergessen. Also das war für die Leute damals natürlich eine völlige Klarheit. Wenn dieser Prophet Mose weg ist, dann ist auch Gott weg. Daraufhin setzen sie den Stellvertreter Mose, den Aaron, voll unter Druck und sagen, na, wir brauchen einen Gott. Schau, da hast du die 3,5 Goldringe, die wir haben, die haben ja nichts in Wirklichkeit. Ne? Das schmelzen wir jetzt ein und dann haben wir ein goldenes Kalb, in der Fachsprache heißt das ein Jungstierbild. Und dann sagen wir alle, war Israel, schau, das ist dein Gott und der hat uns aus Ägypten herausgeführt und dann haben wir wieder einen Gott bei uns und der wird dafür sorgen, dass wir dann irgendwie wieder gut und wohlbehalten im Kulturland landen. Einstweilen am Gottesberg oben platzt Gott der Kragen. Und zwar wirklich komplett, weil dem reicht's jetzt. Diese Israeliten haben jetzt so viel depperte Dinge schon gemacht, dass er sagt so, na, los mal, ich versuch's jetzt mit einem anderen Volk, weil man auch mir reicht einfach irgendwann einmal. Um die kümmere ich mich nicht mehr, die lasse ich jetzt da tun, was wollen, aber ich kümmere mich nicht mehr drum. Und jetzt passiert das total Faszinierende. Der Mose beginnt für die Israeliten zu betteln. Erinnert Gott daran, dass er doch schließlich endlich einmal gesagt hat, Abraham, Isaac und Jakob, also die drei Erzväter, und ich werde euch zu einem großen Volk machen und immer für euch da sein und für alle eure Nachkommen da sein und so weiter und so fort. Und ich weiß schon, das sind eigentlich alles Trotteln, das ist jetzt der Wiener Teil, aber du hast dich doch verpflichtet, diesen ganzen Nachkommen der drei Erzväter zur Seite zu stehen und sie nicht zu verlassen und so weiter und so fort. Und der macht es ziemlich geschickt, der gute Mose. Und daraufhin sagt dann Gott, na gut, passt, ich werde mich weiter um sie kümmern. Und das ist jetzt das Geniale. Schauen Sie, rein psychologisch, jetzt reden wir noch gar nicht theologisch, jetzt reden wir mal rein psychologisch. Solange du sagst, der liebe Gott soll einen Blitz runterwerfen oder einen Kometen oder sonst irgendwas, um die Menschen, die dir in einem Übermaß auf die Nerven gegangen sind, die dich gequält haben, die dich fertig gemacht haben, schaut, sowas kann jedem einmal passieren und dann denkt man sich, das gibt's doch nicht, das ist einfach völlig unmöglich, dass Gott das zulässt und der haut jetzt mit Sicherheit einen Blitz runter und röstet da den Bösewicht. Genauso lange hat dieser Bösewicht Macht über dich. Und das ist jetzt der Knackpunkt. Ja, wir werden immer wieder in unmöglichste Situationen gebracht. Wir werden gemobbt, angegriffen, vielleicht sogar körperlich geschlagen oder so. Irgendwas, das passiert einfach alles, obwohl, man muss es ganz klar sagen, unsere Gesellschaft Gott sei Dank immer friedlicher wird. Aber jedem von uns ist schon wirklich was Verletzendes passiert. Okay, jetzt, das hilft nicht. Das hilft einfach nicht zu sagen, röste den, lieber Gott, und dann glaube ich wieder an dich. Das ist ja in Wirklichkeit die Aussage, weil es nicht die Macht des Bösen über dich beenden würde. Das Einzige, was die Macht des Bösen über dich beenden kann, ist schlicht und ergreifend das volle Vertrauen zu Gott. Und der beste Ausdruck des vollen Vertrauens zu Gott ist schlicht und ergreifend für die, die dich gequält haben, zu beten. Natürlich musst du selber auch was tun. Was weiß ich, wenn du in einer Arbeitssituation bist, wo du dauernd gemobbt wirst und fertig gemacht wirst, ja, dann musst du halt kündigen, dann musst du halt weggehen. Das geht ja auch nicht. Du kannst dir das ja nicht bitchen auf die Dauer gefallen lassen, sonst wirst du kaputt. Du musst schon selber was tun, damit du in eine bessere Situation hineinkommst. Aber du bist erst dann wirklich draußen, nicht nur, wenn du den Arbeitsplatz wechselst oder was auch immer los ist oder eine furchtbare, heute gerne toxisch genannte, so hochgradig schädigende Beziehung hinter dir lässt. Du musst so weit gehen, dass du wirklich dazu im Stand bist zu sagen, ja, eigentlich ist das ja auch nur ein armer Trottel. Also das war jetzt auch wieder sehr wienerisch. Und ich gebe dem keine Macht über mich. Und der totale Ausdruck ist, dass du für den Bösen betest und sagst, lieber Gott, bitte gib ihm den Heiligen Geist, bitte tu was, dass dieser Mensch, der eh nur aus Bösartigkeit besteht, dass dem besser geht. In dem Moment hat er die Macht über dich verloren. Und es ist auch das einzig Sinnvolle, weil schau, wenn du jetzt hingehst und sagst, lieber Gott, hau einen Blitz runter auf den Herrn Putin, nehmen wir mal an, er tut es, Putin tot, was passiert? Der Herr Putin 2 taucht auf. Das ist doch ein System, wo der Herr Putin jetzt dafür gesorgt hat, dass auch die möglichen Nachfolger sind genau die gleichen Typen wie er. Vielleicht sogar noch schlimmer. Also, es gibt den alten Wiener Spruch, es kommt immer was Schlimmeres noch. Das verändert noch nichts. Das Einzige, wo sowas verändern würde, wäre halt, wenn der Herr Putin sagt, okay, jetzt so mit nur Zar spielen und Krieg machen und nebenbei bemerkt zum Beispiel meine eigene Bevölkerung ziemlich alleine lassen, siehe die großen Überschwemmungen da an der Wolga, woraus kommt es, also eigentlich ganz, ganz, ganz wenig, so ganz wesentliche Dinge des Staates geschehen sind, wie zum Beispiel ordentlich sich um Dämme zu kümmern und da passiert eigentlich auch nichts, die sitzen noch immer im Wasser oder respektive halt, wenn das Wasser wieder abgelaufen ist, im zerstörten Dörfern und Städten. Erst dann, wenn die Leute anfangen zu sagen, okay, also ich jetzt als der Zar von Russland werde jetzt ein guter Zar, so dass ich mich halt darum kümmere, dass den Leuten wirklich besser geht, dann ändert sich etwas. Wir können nicht, gut, Sie können jetzt dem Herrn Putin eine E-Mail schreiben, wo Sie eine schreiben, bitte hören Sie auf mit dem Krieg, kümmern Sie sich um die Leute, die unter der Überschwemmung so total leiden und so weiter und so fort. Ja, das ist eine gute Aktion. Also muss ich jetzt sagen, ist eine gute Aktion. Auf der anderen Seite, wir als gläubige Menschen sollten wirklich niemals darauf vergessen, dass das Gebet Macht hat. Und wenn man dann so hingeht und sagt, bitte tu was, so dass den Bösen besser geht, ja, das hilft was. Es hilft uns auf jeden Fall, dass wir die Angst verlieren, dass diese Menschen keine Macht mehr über uns haben. Und das ist einmal schon was total Geniales. Und wir als Christen dürfen niemals hingehen und sagen, ja, das hilft eh nicht. Das hilft ja eh nicht. Nein, tut es. Vielleicht gefällt es Gott zu sagen, ja, auch der Herr Putin ist ja getauft. Vielleicht erinnert der sich daran, an Heiligen Geist, an christliche Werte etc. etc. Wir dürfen diese Macht des Gebetes niemals aufgeben. Wir dürfen nicht hingehen und sagen, das hilft eh nichts. Mach's einmal und schau an, was passiert. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch und morgen einen strahlenden, wunderbaren und friedvollen Sonntag.